willkommen zur 67. Ausgabe des allseits beliebten Sneakpots. Wir befinden uns heute mit unserem gemütlichen Sofa im Guggenheim Museum New York und sprechen 96 Stunden lang über The International.
Moment, über den Film müssen wir später sprechen. Wir müssen unser Sneakpot-Sofa direkt umräumen, und zwar in den Central Park von New York oder in dieses lustige, eckige Gebäude. Denn aufs Äußerste gelangweilt begrüßt euch eure Sneakpot-Crew. Zurück in New York, wo wir unser Sneakpot-Sofa aufgebaut haben, besprechen wir für euch den Film Shopaholic.
Ich dachte, ich hätte das jetzt elegant übergangen, aber
naja. Nein, wir besprechen den Film trotzdem. Mit mir hier ist Martin Narek, der eben die Einleitung gesprochen hat, Christoph Perner und Robert Krüger.
Nee, sofort.
Sollten wir eigentlich mal überlegen, ob wir diese Podcasts nicht kostenpflichtig gestalten? Also für diese ganz langweiligen, ob man uns dafür nicht irgendwie Geld gibt, wenn wir über langweilige Filme reden?
Ja. Zahlt doch keiner was für.
Shopaholic. Um was ging es, Martin?
Wollte Christoph nicht die Einleitung machen, die Zusammenfassung machen?
Na gut, Martin, ich kann kurz
einspringen. Aber ich glaube,
ich kann deine Unpässlichkeit überspielen, indem ich kurzfristig einspringe. Es geht um die kaufsüchtige Rebecca, die auch noch pleite ist und durch Glück in einen Job bei einer Redaktion rutscht, in einer Finanzzeitung oder irgend sowas in der Art, wo sie zufällig auch noch einen super tollen Typen als direkten Vorgesetzten hat und den Rest kann man sich ja denken. Liebesgeschichte und Komödie und
Und Gewäsche und unerträgliche Langeweile, die den ganzen Film über mich gequält hat.
Wow.
Ja, vor allem auch sehr enttäuschend, weil als ich die Schauspielerin gesehen habe, war ich eigentlich doch recht erfreut, weil ich sie in guter Erinnerung hatte aus dem Film vielleicht auch nicht, der übrigens auch in New York gespielt. Ja, da fand ich sie süß. Aber jetzt in dem neuen Shopaholic enttäuschend einfach nur.
Ich fand gerade sie total schlecht
gespielt.
Sie hat ich fand sie auch schlecht besetzt.
Ja.
Es war nicht nur langweilig, sondern sie war auch einfach viel zu alt.
Ja.
Was? Die Hauptdarstellerin.
Welche Hauptdarstellerin? Wer denn?
Die hieß Isla Fisher. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Und ich fand sie einfach viel zu alt. Das war ja so eine Girly-Rolle à la Clueless oder diesen Reese Witherspoon-Film.
Clueless fand ich toll. Den habe ich 1996, als ich in den USA war. Was denn? Ja, wir waren auch in New York, aber davor war ich in San Francisco. Da habe ich davon noch gar nicht erzählt. Da haben wir den des Öfteren geschaut, so alle zwei Tage einmal.
Oh.
Ich finde, er hat auch ein bisschen an diesen Reese Witherspoon, natürlich blond heißt er, genau, an natürlich blond erinnert. Und der war erfrischend und da wirkte sie auch jung und spritzig. Und die Isla Fisher, Isla Fisher, die wirkte altbacken, die ist ja auch Mitte 30, passt also gar nicht in die Rolle und sie wirkt eben auch wie Mitte 30 oder wie zweite Hälfte 30, ja, sie ist 34. Aber,
Dann ist sie ja was für ein Martin.
Eher nicht.
Aber selbst dich hat sie enttäuscht, Martin, gell?
Ja. Ja. Was mich aber auch ein bisschen gestört hat an dem Film, ist dieses permanente Gekreische zwischen den Mädchen. Immer wenn irgendwas los ist, geht's gleich los und macht eine Rechnung auf und schreit permanent. Vielleicht kann man das als Mann nicht nachvollziehen, aber...
Boah. Es ist jetzt nur 3 oder 4 Tage her, dass wir den Film gesehen haben und ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ich kann mich nur an diese peinlichen Special Effects erinnern, dass die Schaufensterpuppen eben so computeranimiert sich bewegt haben und sie versucht haben, in Versuchung zu führen, damit sie mehr einkaufen. Aber es war völlig unnötig. Sie hätten sich genauso gut sparen können. Es hat nichts gebracht.
Wobei man sagen muss, wenn man den Trailer sieht zu dem Film, dann ist man doch geneigt, sich den anzugucken. Aber ich glaube, der Trailer ist das Beste am Film.
Ich fand sogar, dass die Gags, die im Trailer vorkommen, im Film nicht mehr zünden.
Ja. Also
selbst die haben einen genervt.
Und es war auch zu viel, so die Situationskomik, die hat irgendwie nicht gepasst.
Das heißt, es sind so Einmal-Gags alles?
Ja, aber auch wahnsinnig vorhersehbar und irgendwie hat keiner gelacht. Und das war eigentlich schon mal ein ein Zeichen, dass wirklich keiner im Kino gelacht hat. Und es war voll. Es waren, wie viel gehen da rein? 350 Leute. Ja, und wir haben ja dann lautstark darüber diskutiert, ob jetzt der Gag lustig ist oder nicht. Und irgendwie hat keiner ja gesagt, dass er den lustig fand. Okay, Gruppenzwang. Aber ich glaube, es fand wirklich keiner lustig.
Das war nicht lustig. Auch die Stimmung im Kino war nicht irgendwie so ausgelassen wie meiner Komödie, wie es noch vor einer Woche war. Es war einfach, alle waren genervt und wirklich froh, als der Film vorbei war. Und sie sind dann auch sofort alle aus dem Kino rausgestürzt.
Ich fand das. Ja, waren die Letzten, die sich den Abspann angeguckt haben, oder?
Ja, fast. Der Film hat nicht mal was über die Nebendarsteller gebracht. Das ist ja manchmal so, dass man sich dann wenigstens an Nebendarstellern erfreut. Aber diesmal dieser Jüngling da, den sie so toll findet, also meine Schwester kannte ihn, er soll irgendwie ein toller Typ sein, aber also mir war er noch nicht positiv oder negativ aufgefallen.
Hatte die was mit dem oder was?
Ich glaube nicht. Nee, die hatte, glaube ich, nur was mit Mark Ruffalo, aber das ist, glaube ich, ein anderer.
Wer ist Mark Ruffalo?
Ist doch unwichtig.
Ich glaube, der ist auch bekannt, aber frag mich nicht.
Am Ende war es der Bob.
Ja, und dann diese Schwarzhaarige, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, wer ist das? Ja, hat in Veronica Mars mitgespielt, mal wieder. Ich glaube, wir haben jedes Jahr Nebendarsteller, die in Veronica Mars mitgespielt haben.
Oh, die könnte auch mal nachts mein Auto waschen.
Ich glaube, die ist mit dem Bus abgestürzt in Veronica Mars.
Oh. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine kurze Rolle. Sie taucht einmal auf, stürzt mit dem Bus ab und hat es da mit dem Filmgeschäft geschafft irgendwie. Hauptsache bei Veronica Mars dabei.
Nee, die hat die ganze erste Staffel mitgespielt, 8 Folgen. Die ist, glaube ich, die Tochter vom Direktor.
Aha. Ich wäre auch gerne mal bei Veronica Mars. Ah, das war ein anderes Thema.
Du wärst auch gerne mal mit Veronica Mars abgestürzt, nicht. Ja, ist klar.
Halten wir uns nicht länger mit dem Film auf, oder? Geben wir Punkte und reden dann über die Trailer-Show. Stefan, wie viele Punkte?
Kein Kommentar, 1 Punkt.
Ja, da schließe ich mich direkt an und den 1 Punkt gebe ich auch nur, weil der Film nicht direkt wehgetan hat, wie manche ganz schlechte Horrorfilme. Er hat halt nicht so richtig gestört, aber er war stinklangweilig.
Doch, er hat gestört, aber er hat mich echt angeödet.
Martin, wie viel gibst du?
Ich gebe 3 Punkte, weil es war doch besser als ein Horrorfilm. Und wenn ich für Ruinen eingebe, dann, also es war schon, wenn ich die Wahl hätte zwischen Ruinen und diesem Film, würde ich doch diesen dann doch eher sehen.
Ja. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Ruinen und diesem, würde ich den Nebel schauen oder das Waisenhaus.
Oder in der Nase bohren.
Na, hoffentlich in der eigenen.
Mir ehrlich gesagt egal. Lass uns noch über die Trailer-Show reden. Wir hatten ja vor ein paar Jahren mal dieses Phänomen, ich glaube mehrmals, sowohl bei 300 als auch bei Miami Vice.
Miami Vice!
Dass derselbe Trailer oder verschiedene Trailer des gleichen Films irgendwie so und so oft mal gezeigt wurde. Ich glaube, bei Miami Vice das 8 Mal, 8 Trailer in einer Trailer-Show.
Ja, das war richtig geil. Super. Vorm Film 4 Mal und hinterm Film 4 Mal. Das war so klasse.
War auch ein richtig guter Trailer. Und jetzt hat wohl irgendjemand beschlossen, dass der Transformers 2 Trailer sehr beeindruckend ist, sodass wir den, glaube ich, 3 oder 4 Mal sehen mussten, was wahnsinnig langweilig war, weil Transformers einfach ein ganz langweiliger Spielberg-Quatsch ist.
Nein, da muss ich dir widersprechen. Also Transformers hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein wirklich guter Actionfilm, der Spaß macht.
Fandst du den Trailer wirklich lohnt?
Nein, den Trailer, also mich hat er beim ersten Mal begeistert, beim zweiten Mal fand ich ihn ein bisschen, ja, und beim dritten Mal hat er mich genervt und beim vierten Mal habe ich die Augen zugemacht.
Beim ersten Mal hat er mich schon angeödet. Ich fand den schon vom ersten, also der Anfangseffekt okay und dann taucht doch dieses erste Transformer-Vieh auf und dann finde ich es langweilig. Es tut mir leid.
Es ist halt die übliche Spielberg, ich kann mir alles leisten, Special-Effekt-Angeberei.
Und du musst zugeben, Christoph, er hat den längsten.
Ja, aber es muss ja nicht immer Kulturkino auf Arte sein.
Ich finde schon.
Gut, aber ich denke, wir sollten jetzt mal langsam über gute Filme reden.
Über gute Filme?
Ja, wir sollten doch wieder mit unserem Sofa ins Guggenheim-Museum umziehen. Wir müssten langsam mit ihren Renovierungsarbeiten fertig sein.
Okay.
Und was gibt's da?
Ja, wer sehen möchte, wie das Guggenheim-Museum so schön verschrottet wurde, sollte sich den Tom Tykwer-Film The International anschauen.
Ja, dann erzähl doch mal.
Martin?
Ah, ich dachte, Stefan erzählt. Gut. Bei The International geht es um einen Interpol-Agenten, der zusammen mit einer New Yorker Staatsanwältin versucht, einer Bank in Europa, ich glaube Luxemburg, das Handwerk zu legen im Bereich der Waffengeschäfte. Und der Film spielt vorwiegend in Berlin und New York und besticht einfach auch selbst den Zuschauer, der wenig Ahnung hat von Kameraführung. Das fällt sofort auf, wie gut diese Kameras teilweise geführt werden und was für fantastische Kamerafahrten die da drin haben. Und ist sehr spannend gemacht und zu keinem Moment langweilig.
Das stimmt, es geht die ganze Zeit ab und Filmenthusiasten wie wir beide kommen durch diese tollen Einstellungen extrem auf ihre Kosten. Er hat sehr oft eine Perspektive von senkrecht oben gewählt, wie man es sonst eigentlich nicht kennt aus anderen Filmen. Und überrascht damit. Und das macht echt viel Freude.
Auch die Auswahl der Locations ist sehr gut gelungen. Also da, wo sie gedreht haben, wo sie Handlung spielt, ist einfach wirklich gut gelungen.
Da würde ich auch gerne drehen. Also an allen Locations würde ich gerne drehen. Besonders ja. Natürlich in New York, am Guggenheim. Habe ich schon mal erzählt? Ja, egal.
Ja, gerade diese Szene in Guggenheim, ich denke, das kann man sagen, dass da eine Schießerei stattfindet.
Eine der besten Schießereien seit langer Zeit, die man im Kino beziehungsweise dann später irgendwann auf DVD betrachten kann. Also das ist sehr, sehr lohnt.
Hätte mich letzte Woche jemand gefragt nach der besten Filmschießerei, hätte ich gesagt Heat. Aber heute würde ich The International antworten.
Das ist mal eine Aussage. Wenn du das Ding über Heat stellst, von der Schießerei her, dann muss ich das sehen.
Ja, es ist ganz, ja. Ganz toll.
Vor allem, es ist ja nicht auf einer Straße. Das Guggenheim-Museum ist ja wie so eine Schnecke aufgebaut. Und das ist so ein Gang, der immer sich so nach oben windet. Und in der Mitte hängt dann so ein großes, was sind das? Displays sind das, ne?
Die ja, irgendwelche Glasplatten, die dann auch schön runtergeschossen werden natürlich.
Und die laufen halt eben um diese Schnecke rum und beschießen sich halt wild gegenseitig. Und das ist so gut gefilmt.
Ich habe mal noch eine andere Frage. Ich war ja nicht mitten im Film. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum heißt der Film The International?
Das ist, Moment, die Bank heißt, glaube ich, so.
Nein. Es tut mir leid. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum The International heißt. Aber es ist halt ein sehr internationaler Film. Weil er eben in Italien spielt, in Paris hoffentlich, in Berlin, in New York, einfach schön weltweit.
So ein leichter Hauch von James Bond kommt auf, weil die auch diese futuristischen Bauten da drin haben, also die Bank, so ein großer Glas-, Beton-, Stahlbau.
Den gibt es aber wirklich. Im Abspann steht wo der wirklich her ist. Der ist im Original schon so gebaut. Unsere Welt ist eben schon futuristisch.
Dann, ja, besonders gut spielt auch Armin Müller-Stahl.
Ah, so.
Der einen fantastischen Monolog hält. Er ist einer der Bösen und man nimmt ihm diesen Monolog irgendwann ab als Kinozuschauer. Irgendwann gibt man ihm recht.
Ja.
Er begründet irgendwie, warum die Bank das macht und warum Waffengeschäfte gut sind. Und er erklärt das so lange und so gut, dass man immer da sitzt und, ja, der hat ja recht.
Ja.
Also mir ging es wirklich so irgendwann.
Ja, das ist wirklich so. Aber Armin Müller-Stahl muss einfach in die Szene reinkommen und wirkt allein durch seine Anwesenheit so präsent. Der spielt dann hier Clive Owen, der spielt ihn einfach unter den Tisch. Also der ist so gut.
Ganz locker.
Das ist unglaublich. Ich finde Naomi Watts, von der ich ja wirklich viel halte, weil ich ein großer Mulholland Drive-Fan bin und sie da sehr, sehr gut ist, sie wirkt gänzlich farblos, neben Clive Owen, der wirklich gut ist, aber trotzdem von Müller-Stahl komplett an die Wand gespielt wird.
Wobei die keine gemeinsame Szene haben.
Also mich wundert es jetzt nicht sehr, dass Clive Owen an die Wand gespielt wird. Ich halte nämlich nicht so wahnsinnig viel von seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Ich finde, er ist ein tolles Model. Er hat ja, glaube ich, auch für irgendeine Parfümerie oder sowas wirbt er. Aber ich finde ihn als Schauspieler sehr austauschbar.
Du trägst doch seine Unterwäsche, oder? Für die er gemodelt hat.
Ja, wie gesagt, als Model überzeugt er, aber nicht als Schauspieler. Und es sind immer so, leicht mysteriöse Rollen, nicht so ganz durchschaubar und am Ende regelt er alles dann mit der Kanone. Ich weiß nicht, so richtig überzeugend, nee, finde ich nicht. Ich finde ihn überbewertet.
Ich finde ihn überbewertet!
Was war jetzt das?
Stefan hat mich aufgefordert, dass ich zu leise rede.
Ah ja, das hat sich jetzt gelöst, würde ich sagen.
Also insgesamt kann man sagen, ein sehr empfehlenswerter Film, war übrigens auch der Öffnungsfilm der Berlinale
dieses Jahr. Das spricht nicht unbedingt für ihn, aber ich finde ihn gut.
Ja.
Neben The International haben wir in der letzten Woche, Martin, natürlich auch noch den Film 96 Hours geguckt. Wie fandst du den?
Wir waren richtig fleißig.
Wir waren echt fleißig, wir waren dreimal die Woche im Kino, zack.
Ja, ja.
Kaum ist die Diplomarbeit abgegeben und ich von New York zurück, muss ich da ins Kino gehen.
Ja, siehst du. 96 Stunden ist natürlich ein ganz anderer Film, ist auch ein Actionfilm, aber von Luc Besson. Und ich glaube, er trägt auch seine Handschrift, dieser Film. Und man könnte über
Bodycount sprechen. Genau, Bodycount, ne? 50 oder so? Und fast alle mit der bloßen Hand.
Wahrscheinlich. Also es geht um einen Agenten irgendeines Geheimdienstes, was genau...
Ex-Agent,
genau, ist im Ruhestand und seine Tochter wird entführt und er macht halt eben Jagd auf die Entführer und er schießt jeden, der in irgendeiner Weise nur entfernt mit der Entführung zu tun hat. Wird einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, erschießt er die Leute einfach dauernd oder erwürgt sie, schmeißt sie irgendwo runter, was weiß ich.
Ja. Es ist ein ziemlich brutaler Film, viel Action, aber er macht trotzdem Freude, wenn man sich darauf einlässt, jetzt einen Actionfilm zu schauen. Also einen, wo es einfach rund geht. Ähnlich wie Kopfgeld. Also er erinnerte mich immer an Kopfgeld von mit Mel Gibson. Da ging es ja auch so
rum.
Da hat er ja auch die Entführung seines Sohnes dann irgendwie umgedreht. Und hier sucht er halt seine Tochter. Und da macht er einfach, nimmt er einfach, befragt er alle, die an der Entführung beteiligt waren oder hätten sein können oder irgendwie was vielleicht damit zu tun haben können und mit seinen ganz eigenen Methoden.
Mit seinen ganz eigenen Methoden.
Er ist übrigens Liam Neeson. Der Christoph hat mich das eben gefragt, aber hat nicht ins Mikro gesprochen. Oder war so leise, dass man ihn mal nicht gehört hat.
Tja, aber nein, bei dir...
Ich denke, es ist ein typischer Männerfilm, also weil richtig viel geschossen wird.
Da möchte ich jetzt mal noch kurz widersprechen. Mich machen ja so Thriller nicht besonders an. Und
du bist auch kein Mann.
Ja, aber meine Freundin versucht mich, seit wir den Trailer zum ersten Mal gesehen haben, zu überreden, in diesen Film zu gehen. Und ich habe mich bisher irgendwie drücken können.
Echt, warum? Geh rein, da bauen sich so viele Aggressionen auf, die kannst du am Schluss alle in Sex entladen.
Ich würde eigentlich lieber mal wieder einen schönen Bollywood-Film sehen.
Oh Gott.
Oh Gott.
Nee, aber ich habe noch eine Frage bei dem Film, und zwar mal an die Filmstudios. Warum musste dieser Film umbenannt werden? Von einem englischen Titel in einen englischen Titel. Man hält uns echt für vollkommen bescheuert hier in Deutschland, oder?
Nein. Das ist eine rechte Frage. Da regen sich auch diverse Podcast-Kollegen drüber auf. Das ist schlicht und einfach eine rechte Frage. Die haben die Rechte international für die gesamte Welt für diesen Filmtitel. Und wenn du ihn dann in Deutschland bei einer anderen Firma, weil das ist ja nicht der gleiche Verleih, United International Artists oder was auch immer, Amerika ist eine andere Firma als die in Europa den Verleih macht, und dann verleiht es hier vielleicht noch Kinowelt, und dann müssen die einfach einen anderen Titel nehmen, weil sonst haben die Probleme mit den Rechten, dann müssen die irgendwelche Sachen hin und her buchen, und um dann das einfach zu umgehen, veröffentlichen die den unter einem
anderen Titel. Ja, das mag eine rechtliche Erklärung sein, warum es so ist, aber es ist trotzdem großer Quatsch. Es ist dasselbe verdammte Kunstwerk.
Sie müssen es aber machen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig.
Unterlizenzieren sollen sie machen, was auch immer sie nötig haben. Aber es ist mir scheißegal. Das ist einfach nur Blödsinn. Das ist einfach Bullshit.
Ja, aber das ist doch absolut nichts Neues. Das kennen wir doch von ganz vielen Filmen. Ganz häufig ist doch auch, dass der Originaltitel genommen wird und dann noch irgendein alberner deutscher Untertitel oder Zweittitel. Und das ist genau das Gleiche. Das heißt dann irgendwie...
Beverly Hills Cop erlöst den Fall auf jeden Fall, ist klar.
Ja, genau, irgend so ein Quatsch.
Ja.
Das ist halt Rechte.
Schon immer so gewesen, und ich glaube, wir werden es auch eine Weile noch
als grausam
ertragen müssen.
Außer wir machen jetzt hier doch mit unseren kostenpflichtigen Podcasts so viel Gewinn, dass wir uns demnächst eine Verleihfirma kaufen können, und dann machen wir das einfach, setzen wir das durch. Klagen wir es ein oder sonst irgendwas.
Genau.
Nein, keine Panik. Ich kriege gerade hier eine E-Mail von Gabi, die schreibt, ob unser Podcast jetzt kostenpflichtig wird. Nein, Gabi, der wird nicht kostenpflichtig. Nein. Niemals. Also jedenfalls nicht die nächsten 5 Jahre oder 10 oder so.
Mensch, Gabi ist immer so hibbelig. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Was haben wir denn noch gesehen? Christoph.
Ja, der Dobby hat uns geschrieben im Gästebuch und der Sebastian hat nicht geschrieben, dass wir keine Cocktails mehr machen sollen. Also müssen wir ganz kurz noch weitere Cocktails zum Thema Cachaça besprechen. Der Dobby war ja in Brasilien, hat da wahrscheinlich irgendwie 14 Liter Cachaça mitgebracht in seinem Koffer und möchte jetzt natürlich andere Cocktails machen, außer den Caipirinha. Was kann man denn noch machen, außer Caipi?
Zufällig passt diese Frage super zu unserem Film, den wir diese Woche sehen mussten. Wir erinnern uns, Shopaholic, wer damals nicht, vorhin nicht gelangweilt eingeschlafen ist, erinnert sich vielleicht noch. Und es gibt einen Cachaça-Drink, einen offiziellen Cachaça-Drink für das Modelabel Valentino, der in New York auch zum ersten Mal vorgestellt wurde oder für irgendeine Vernissage oder ich weiß nicht, wie sie es bei Mode nennt, in New York vorgestellt wurde. Und der nennt sich Valentino. Und ich glaube, der Robert kann uns sagen, wie man den zubereitet.
Ja, das kann ich. Man braucht ein paar abgespacede Sachen dafür. Und zwar zum einen Kardamomschoten. Und ja, so abgespaced ist der Rest dann nicht mehr. Ananasstücke und Limettensaft. Und man nimmt sich zwei von diesen Kardamomschoten und ein paar Ananasstücke, 5-6 Stück, ein bisschen Zucker und Limettensaft, 1 cl und 1 cl Grenadinsirup und 3 cl von einem frisch gepressten Grapefruitsaft. Und natürlich muss Cachaça da rein, noch 4 cl Cachaça dazu. Und das kommt alles in einen Shaker, ordentlich schön shaken mit schön viel Eis und in ein gekühltes Cocktailglas abseihen. Und schon ist er fertig, der Valentino.
Das klingt echt lecker. Haben wir uns da neulich nicht bei der Vernissage, als wir in New York waren, kräftig mit abgeschossen?
Ja, aber Cachaça, also die Frage vom Dobby ist natürlich schon schwierig, ne? Weil so richtig viele andere Cocktails mit Cachaça, das ist schon schwierig.
Das ist schon naheliegend. Ja, normalerweise.
Also mir würde jetzt noch eine Variante einfallen, das Ganze anstatt
mit Limetten, Orangen. Ja, es gibt alle möglichen Zitrusfrüchte. Also es gibt halt auch das mit Kumquats oder auch mit Zitrone. Aber im Endeffekt ist es immer dasselbe und es ist immer ein Caipi. Und wenn man ein Caipi macht, warum macht man ihn dann nicht mit einem guten Wodka? mit einem Pepper-Wodka zum Beispiel. Finde ich wesentlich spannender als mit Cachaça. Aber gut, da kommen wir jetzt auf eine andere Frage, nämlich wie sinnvoll ist Cachaça überhaupt? Ich weiß nicht, ob wir das heute beantworten können.
Im Endeffekt ist es doch eh nur ein leichter Rum. Viel mehr ist es nicht. Also, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, aber naja.
Alkohol
doch lieber rumtrinken, der hat mehr Pep.
Nur weil es aus derselben Pflanze gemacht wird.
Ich werde jetzt sogar noch ketzerischer. Ich finde, je besser der Cachaça ist und je teurer er ist, desto weniger bringt's, weil der dann noch milder ist und langweiliger. Also ich habe mir vorhin extra einen Caipi gemacht, um zu sehen, wie das ist mit einem guten Cachaça. Stefan hat einen guten Cachaça hier und ich bin zum Schluss gekommen, ich hätte ihn auch mit Wodka machen können. Weiß nicht. Gebt nicht zu viel Geld für Cachaça aus.
Mit Rosmarin und Wodka.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Je besser der Cachaça, desto schwieriger ist es, ihn da rauszuschmecken, weil die werden so mild, dass die Limette ihn locker überfährt mit dem Zucker.
Ja, ich kriege gerade eine E-Mail von Gabi, die belästigt uns heute ein bisschen. Wir sollen wieder aufhören, über Cocktails zu reden, das sei jetzt zu langweilig.
Tja.
Wollen wir noch irgendwas über Cocktails sagen oder interessiert uns ihre Meinung?
Ja, genug von Cocktails.
Dann reden wir doch weiter über Filme, nämlich über die zukünftigen Filme, die wir sehen
werden. Hey. Das ist eine gute Idee, wo es da nicht viel zu reden gibt, denn wir werden Gran Torino von und mit Clint Eastwood sehen. Ich hoffe von.
Und auf jeden Fall mit. Ich bin auch sehr dafür, aber ich fürchte fast, dass endlich, ich tippe jetzt seit 3 Wochen drauf, Inside Hollywood kommt. Also, ich möchte ihn nicht mehr sehen, nachdem ich so viele Verrisse gesehen habe, aber ich möchte ihn trotzdem sehen, um ihn selber hier verreißen zu dürfen.
Es ist mir schon klar, dass du nicht an die Westküste wechseln willst.
East Coast! East Coast, yeah!
Ja, aber
naja, also ich glaube nicht, dass es Inside Hollywood wird, denn ich denke, es ist immer wieder ein Owen Wilson-Film angesagt, nämlich Marley und ich.
Nein, es kommt mal was richtig Cooles. Es kommt Rock'n'Roller, Jungs. So sieht's nämlich aus.
Rock'n'Roller!
Ich glaube, der ist langweilig.
Ja, davon
ich glaube, der lebt von seiner Coolness, der Film.
Nur weil du von der alten Schule bist.
Ja, kann sein, dass ich oldschool bin. Ich finde Gerard Butler gut, aber ich schaue mir lieber nochmal 300 an.
Ganz oldschool geht's auch nächste Woche hier wieder weiter. Gibt's wieder Sneakpot. Dann besprechen wir, was auch immer gekommen sein wird.
Inside Hollywood.
Mali und ich.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen. Jo, 31 Minuten, da fallen nochmal zwei in der Mitte weg, glaube ich. Das ist okay.